Ich bin also seit 15 Jahren in der Lungentransplant oder seit 16 Jahren schon tätig als Pulmologe und betreue also alle Patienten nach der Lungentransplantation. Ich werde kurz über diese Themen reden. Also Wien und Lungentransplantation ist schon ganz interessant. Wir sind ein relativ großes Zentrum für das kleine Land. Speziell CF und Lungentransplantation als Thema des heutigen Abends. Die Resultate, die Probleme, die wir haben und das Leben nach Lungentransplantation, was nicht so schlecht ist. Wien und Lungentransplantation, wie gesagt, es hat begonnen 1989. Am Tag des Falls der Mauer, an dem gleichen Tag wurde die erste Lungentransplantation in Wien durchgeführt von dem Team Professor Klebetko auf der linken Seite und Professor Wollen auf der rechten Seite. Der rechte ist schon seit einigen Jahren in Pension, der linke ist immer noch am Werke, der tut also weniger mehr transplantieren, aber ist der Leiter des ganzen thoraxchirurgischen Programmes in Wien. Die Transplantzahlen sind ziemlich beachtlich, also wir haben jetzt in Summe, glaube ich, über 1800 Lungen schon transplantiert in Wien, was für die Einwohnerzahl Österreichs relativ gut ist. Man sieht, letztes Jahr waren es 103 Patienten, die meisten sind Doppellungentransplantationen, ganz wenige Herzlungentransplantationen und ein paar, so 5% pro Jahr werden retransplantiert. Das sind also unsere eigenen Patienten, die dann aufgrund ihrer langen Verlaufs-Posttransplantation eine chronische Abstoßung bekommen und dann von uns dann ein Retransplant angeboten bekommen, wenn sie gut benannt sind. Die CF-Gruppe davon, das sind also auch unsere Zahlen, werden 314 Patienten mit CF bis jetzt transplantiert. Das ist also sehr viel, aber es liegt auch daran, dass wir circa die Hälfte der Patienten sind nicht aus Österreich, sondern wir haben ungarische, slowakische, slowenische, rumänische, polnische, griechische Patienten transplantiert, was in den Registerdaten damals vom Thomas Frischer nicht so rauskam, weil da waren also nur die gemeldeten Patienten sozusagen drinnen pro Land und das ist also es ein wir versorgen sozusagen halb Osteuropa wurde bei uns transplantiert an CF-Patienten. Und in der prozentuellen Angabe sind das dass die Patienten mit CPD eher abnehmen und die Patienten mit IPF und CF eher im Ansteigen sind in der Relation der Transplantzahlen zueinander in Österreich, aber auch international. CF und Lungentransplant, wie gesagt, jetzt ist es relativ klar, dass diese Patienten transplantiert werden, auch ein sehr gutes Outcome dieser Patienten war noch am Beginn der Transplantation, so in den 80er Jahren war das nicht so klar. Patienten sind schließlich infiziert, haben oft blöde Keime und da war die Angst, wenn ich den Patienten dann immunsupprimiere, dass der Patient dann an der Infektion verstirbt. Vor allem damals waren die Antibiotika noch nicht ganz so effizient vielleicht, auch als jetzt, dass da war doch ein gewisser Respekt, das zu machen. Vorteile natürlich, Patienten sind meistens jung und haben weniger Komorbiditäten als vielleicht Patienten mit COPD, die 60 Jahre sind, koronarkrank sind, geraucht haben. Andererseits haben sie auch viele Keime, die blöd sind, die also teilweise nicht behandelbar sind oder schwer behandelbar sind. Sie sind oft sehr unterernährt, was alles besser geworden ist in den letzten 10, 15 Jahren. Sie haben oft einen Diabetes, sie haben oft eine Leberzirrhose oder eine beginnende Leberzirrhose, haben Osteoporose und sind pankreasinsuffizient. Also sehr viele Dinge, die das Problem nach der Transplant vielleicht erschweren können, dass das Leben nach Transplant nicht so leicht ist, wenn ich jetzt die Patienten transplantiere. Aufgrund dessen zuerst Zurückhaltung, die erste Herz-Lungen-Transplantation bei CF-Patienten wurde dann publiziert 1988 und das ging an sich ganz gut. Damals wurden die Patienten noch Herz-Lungen transplantiert oft. Der Grund ist mir nicht ganz klar, weil es war, glaube ich, einfach technisch etwas leichter, eine Herz-Lunge zu machen als eine bilaterale Lungentransplantation. Das ist also noch in den ersten Jahren der Transplant-Lernkurven etwas anders gewesen. Und wenn ich einen Patienten vergleiche, Prätransplant, Bild links, Patient mit massiven Bronchiektasien und rechts, 2 Wochen Posttransplant, eine relativ schöne Lunge mit einer normalen Lungenfunktion nach 2 bis 4 Wochen, kann sagen, ist eine gute Indikation für eine Lungentransplantation. Die Ergebnisse, das sind einmal die Ergebnisse unseres Zentrums über die letzten 25 Jahre. Man sieht, die Kurve unten ist die blaue, ist die Lernphase bis 2000. Da waren die Ergebnisse nicht so rosig mit 5 Jahres Überlebensraten von 40% oder drunter über alle Diagnosen. Und in den letzten Jahren deutlich, also jedes Jahr kann man sagen, jede 5 Jahre kommt es zu einer Besserung. Jetzt haben wir in den letzten bis 2014 ein Überleben nach 5 Jahren von 80% für alle Diagnosen. Aufgesplittet nach den Grunderkrankungen sieht man, dass die Patienten mit CF, das ist die violette Kurve, und die Patienten mit BH die besten 5 Jahresergebnisse haben im Vergleich zu Patienten mit IPF und COPD, die jedoch um einiges älter sind. Das ist der Schnitt. CF ist bei 25 bis 30 und Patienten mit IPF und COPD sind zwischen 55 und 65 Jahren alt. Also ein sehr gutes Ergebnis bei den CF-Patienten. Sieht auch, dass die Einjahres- Überlebenszahlen aller Patienten bei uns steigend sind und die Patienten mit CF haben also ein Einjahresüberleben von zwischen 85-90% in den letzten Jahren. Also nicht so schlecht, dafür, dass Patienten teilweise in sehr schlechten Zuständen, vor allem aus anderen Ländern, zu uns zur Transplant kommen. Das ist das Survival der letzten 7 Jahre der CF-Patienten. Also am Beginn haben wir doch leider immer noch eine gewisse Problematik, dass einige Patienten an der Intensivstation versterben an Infektionen oder an anderen Komplikationen postoperativ, aber das Ergebnis nach 5 bis 10 Jahren ist eigentlich nicht hundertprozentig, klarerweise, aber ganz gut. Kurz zu den Operationstechniken. Heutzutage werden die meisten doppelt, also CF sowieso alle Patienten, Doppellungen transplantiert. In den meisten Fällen machen wir so eine Clamshell, das ist so einen Querschnitt durch das Sternum durch. Das hat den Vorteil, dass der Chirurg relativ gut hineinschauen kann und gut die Operation sieht, das erkennen kann. Herzlungen sind eher selten. Es gibt auch die Möglichkeit der Lebensspende, gerade bei CF-Patienten, wenn sie sehr klein sind, dass die Eltern Lungen spenden oder Lappen spenden. Man kann auch Patienten mit einer kleinen Thorax auch mit einer Splitlunge versorgen. Das heißt, eine Seite eines Spenders wird halbiert und dann umgedreht eingebaut. So schaut eine Clamshell-Operation zum Beispiel aus. Das ist einfach wie eine Schmuschel, wird der Thorax aufgemacht und dann hat der Operateur einen sehr guten Einblick in den Operationssitus. Das ist eine bilaterale Lungentransplantation also ohne Sternumverletzung, schaut man sich optisch auch akzeptabel aus für junge Damen, nachher für die Bikini-Mode auch geeignet. Patienten, die klein sind oder Kinder, kann man mit einer Lebensspende von beiden Eltern versorgen. Es gibt bei uns, haben wir 5 Patienten bis jetzt mit dieser Technik versorgt, das ist also eher eine Ausnahme, aber hier und da ist es, wenn es dringlich ist und der Patient sehr klein ist, oder auch gewisse Länder, wo es keine Transplantprogramme gibt, kann man dann diesen Patienten das anbieten als eine Option, dass ich einen Spender habe, der Vater, Mutter, jeweils ein Lappen, kriegt das Kind eingeimplantiert und funktioniert auch ganz gut, ohne dass die Eltern irgendwelchen größeren funktionellen Verlust haben und können dann genauso ein weiteres Leben führen wie vorher. Dann kann man diese Split-Lung-Technik machen, das ist also, man teilt einen Lappen, eine Lunge eines Spenders oft in 2 Teile durch die Das Interlobium wird also getrennt und dann wird das einfach auf einer Seite umgedreht eingebaut, die Lunge. Dadurch kann man also mit einer Lunge einen kleinen Spender, auch einen kleinen Empfänger versorgen. Gut, das ist ein kurzer Ausflug zur chirurgischen Teil, der nicht meiner ist, aber das ist, glaube ich, ganz interessant, sowas mal zu sehen, wie das ausschauen kann oder wie sowas gemacht wird. Noch einmal von den Zahlen her, also weltweit werden ca. 500 Patienten mit CF jährlich transplantiert, bei einer Gesamtzahl von über fast knapp 4.000 Transplantationen pro Jahr weltweit. Das ist die dritthäufigste Indikation mit sehr guten Langzeitergebnissen. Da sind jetzt noch diese Verläufe der Indikationen von den großen Registry-Daten, also das gleiche CF ist relativ etwas ansteigend, COPD und im Trend im Vergleich zur Fibrose fallend. Ziel der Transplantation ist eine Lebensverlängerung. Vor allem statistisch, es sollte der Patient nach Transplant länger leben, als er ohne Transplantation leben kann. Das ist das rechnerische Positive, was jetzt nicht immer ganz vorauszusagen ist. Es gibt Länder, wo sie lange Wartezeiten haben und da ist das oft nicht zu sagen, wann wird der Patient auf die Liste gesetzt und wie lange wartet er und wie lange lebt er sozusagen dann. Da gab es Daten, dass Patienten zu früh zur Transplant gekommen sind, weil sie in einem Land gelebt haben, wo die Wartezeit 3 bis 4 Jahre war zum Beispiel. Das heißt, wann setzen wir den auf die Liste und wann kommt er dann zur Transplant wirklich dran? Und dann ist es oft so, dass der Patient dann durch einen Zufall zu früh dran gekommen ist, was in Österreich eher unwahrscheinlich ist. Also einerseits Lebensverlängerung, zweitens ist natürlich die Verbesserung der Lebensqualität. Das ist nicht das primäre, sondern das sekundäre Ziel. Aber es gibt andere Erkrankungen wie COPD, wo oft die Lebenserwartung nicht verlängert wird, aber die Lebensqualität verbessert wird. Das ist die Frage, kann man so Patienten eigentlich akzeptieren, so eine Transplantation? Ich sage, ich mache es nur eine Lebensqualitätsverbesserung, aber keine lebensverlängernde Maßnahme. Das ist eine ethische Frage oft, was man dann bei einem begrenzten Angebot an Organen anmachen kann. Gut, Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt ist noch so ein Thema. Theoretisch gibt es einen klaren Zeitfenster, dass das Patient kommt, in diesem Bereich zur Transplantationsvorstellung sollte da transplantiert werden. Das ist das Theoretische. Praktisch schaut es so aus, dass der Patient natürlich einen wellenförmigen Verlauf hat und nicht genau weiß, wann es der Patient, sozusagen, ob er zu früh oder zu spät kommt. Und wenn es zu spät kommt, heißt das, dass der Patient dann zwar gelistet wird, aber vielleicht nicht mehr in der Wartezeit zur Transplant kommt oder irgendeine Methode des Bridgings, wie zum Beispiel mit einer ECMO braucht, um dann zur Transplantation auf der Intensivstation mit einer Maschine das überlebt, soweit gebridged werden muss. Was ist auch geht heutzutage, aber nicht unbedingt der ideale Patient ist, weil das Outcome dieser Patienten ist leider nicht ganz so gut, wie das mit den Patienten, die normal zu uns reinkommen. Ja, so schaut das dann aus, zum Beispiel venenarterielle ECMO über den Gefäß im Hals. Das sind die normalen Listungskriterien für Patienten, die empfohlen werden von der ISLT-Patienten mit einem FFV1 unter 30% häufige Exazerbationen, Hyperkapnie, eine pH und Hämoptysen oder Pneumothorax sind das auch ein Grund, dass man den Patienten eher frühzeitig zur Transplant schickt und nicht zu lang zuwartet. Trotz allem gibt es halt immer wieder Patienten, die zu spät zur Listung kommen, gerade aus weniger erfahrenen Zentren aus dem Ausland, und der Patient dann einfach kommt und wird gelistet und einen Tag später ist er auf der Intensivstation und ist noch nicht transplantiert. Das sind natürlich griechische Patienten, was also leider öfters der Fall ist, dass die Patienten aus Griechenland kommen zu uns, dann fliegen sie mit dem Flugzeug her und sie landen und sind schon auf der Intensivstation, bevor sie noch gelistet wurden. Haben wir schon erlebt. Das ist immer sehr spannend. Man überrascht sich immer, wie der Patient schlecht kommt zu uns, nicht? Deswegen ist ein frühzeitiges Vorstellen der Patienten optimal. Je früher, desto besser kommt, dreimal zu früh als einmal zu spät. Ja, man kann vor allem einen Patienten noch optimieren, wenn der Patient schlecht benannt ist und noch nicht von der Lunge so schlecht benannt ist, dass man sagt, so transplantisch listen muss, habe ich noch Zeit, ihm zu optimieren im Gewicht. Ich kann ihm auch etwas vorbereiten, psychisch für die ganze auf die Prozedur. Er kann öfters kommen. Also es hat alles Vorteile, wenn man Zeit hat. Wenn alles knapp ist, dann brennt der Hut und dann ist es immer für den Patienten auch psychisch nicht extrem leicht, das Ganze dann durchzustehen, wenn er auf der Intensivstation landet und an der Maschine hängt und dabei munter sein muss. Das ist nicht unbedingt so für jeden angenehm, kann man sagen. Deswegen frühzeitiges Vorstellen von Patienten, gerade mit CF oder mit BH, auch abhängig, wenn der Patient sehr klein ist oder sehr groß ist, was bei CF ist, heißt eher kleine Patienten sind, heißt Patienten kriegen schlechter einen Spender als einen normal großer Standardpatient, der so normale Konfektionsgröße hat. Auch das alles Faktoren, die heißen, Patienten, die klein sind, seltene Blutgruppen haben, eine Doppellunge brauchen oder halt auch ein bisschen asymmetrische Thoraxes haben, die muss man besser früher vorstellen als zu spät, weil die warten sicher länger als ein normaler Standardpatient. Und abhängig natürlich alles von der Wartezeit im Land. Also wenn ich jetzt aus Deutschland komme, habe ich eine Wartezeit von 3 Jahren. In Österreich habe ich 6 bis 12 Monate. Das ist auch eine Frage, wann stieg ich diesen Patienten in Deutschland zur Vorstellung und wann ist er in Österreich zum Listen? Also liegt an der theoretischen Wartezeit, die man im Land jeweils hat. Kontraindikationen, noch kurz ein paar Worte, es gibt nicht sehr viele bei CF-Patienten. Es kann die Leber oder die Niere betroffen sein bei den CF-Patienten. Das heißt, da ist die Frage, in diesen Altersgruppen kann man natürlich auch versuchen, dann eine kombinierte Leber-Lunge oder eine kombinierte Nieren-Lungentransplantation anzubieten, was bei anderen Patienten, die zu alt sind, eine klare Kontraindikation ist, ist bei CF-Patienten vielleicht eine Option. Patienten mit resistenten Keimen, vor allem mit einem Cepacia oder Zenocepacia, sind immer noch nicht klar, sollen wir die machen, sollen wir die nicht machen. Wir machen sie zeitweise, dann haben wir wieder eine Phase, wo ein, zwei Probleme machen, dann haben wir wieder ein bisschen Angst, das zu machen, aber im Prinzip haben wir, glaube ich, schon 15 Patienten mit einem Zenocepacia gemacht und die meisten, ich würde sagen, 70% haben das gut überstanden. Aber es ist halt trotzdem ein höheres Risiko, diesen Patienten zu transplantieren, als ein Patient mit einem normalen Pseudomonas 3-4 MRGN. Relative Kontraindikationen sind eine Menge bei den CF-Patienten, also sind oft sehr schmächtig, haben Osteoporose, haben einen asymmetrischen Thorax, sind oft leider auch intubiert, wenn sie schlecht oder halt zu spät kommen und können auch atypische Mykobakterien haben, die dann auch erst behandelt werden sollten und erst dann der Patient unter der laufenden Therapie zu einer Transplantation kommen kann. Also Abszessus, Avium, kann man alles behandeln und unter Therapie, laufender Therapie dazu Transplant schicken. Also hat auch funktioniert schon, ist nicht häufig, aber es ist machbar. Gut, postoperativ gibt es einige Komplikationen, das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, einige Wochen drüber sprechen, das lasse ich jetzt aus. Wir haben klarerweise Medikamentennebenwirkungen, die die Niere kaputt machen können, neurologische Komplikationen. Es gibt chronische Abstoßungen, akute Abstoßungen und ein paar andere Dinge wie Lymphome und andere Malignome, die, wie gesagt, auftreten können, auch bei jungen Patienten nach einigen Jahren, die aber meistens ganz gut managbar sind. Vor allem die Lymphome kann man ganz gut behandeln in den meisten Fällen. Gut, das ist ein Bild einer chronischen Abstoßung, das überspringe ich jetzt. Das ist eine blöde Erkrankung, die man hat, die man leider nicht behandeln kann, weder prophylaktisch noch therapeutisch. Und es ist circa nach 5 Jahren haben 50% der Patienten oder 40% der Patienten haben irgendeine Form dieser chronischen Abstoßung. Und das ist leider eine therapieresistente, oft nicht behandelbare Erkrankung. Bei uns sind die Zahlen nicht so schlecht, weil gerade Patienten mit CF haben etwas weniger chronische Abstoßungen als Patienten mit anderen Diagnosen. Trotz allem ist es eine Krankheit, wenn man sie hat, ist es oft ein nicht aufzuhaltender Prozess und das führt oft in Richtung einer Rettransplant, wenn der Patient ein gewisses Alter noch nicht überschritten hat oder wenn er sonst keine anderen Probleme mit Niere und Leberfunktion hat. Probleme noch gibt es, gerade bei CF gibt es noch Probleme mit der Verdauung postoperativ, es gibt das Problem der chronischen Sinusitis und weiterhin das Problem der Malnutrition aufgrund der halt bestehenden Pankreasinsuffizienz, die klarerweise nachher genauso behandelt werden muss wie vor der Transplantation. Also wir transplantieren die Lunge und der Rest bleibt halt immer noch CF, muss man ganz einfach sagen. Die Therapie der CF des ganzen gastrointestinalen Alltags bleibt gleich wie vorher. Und der Diabetes klarerweise auch. Gut, trotzdem, die Patienten führen meistens ein normales Leben, können ihren Beruf nachgehen, sind körperlich gut belastbar, haben eine normale Lungenfunktion und schlucken ihre Immunsuppressiva lebenslang und müssen dadurch immer wieder zu uns ins Zentrum kommen, was viele nicht sehr freut. Und deswegen sind wir froh, dass schon einige andere Zentren in Österreich Patienten auch im Langzeitfollow-up übernimmt, also wie Salzburg oder wie Klagenfurt, dass man Patienten, die von dort kommen, auch dann dort betreuen lassen kann auf lange Sicht. Und sie müssen dann mit den Nebenwirkungen leider fertig werden. Das ist teilweise lästig, wie Zittern, schlechte Niere. Teilweise kann man damit ganz gut leben, wenn man sich den Rest des Lebens dafür sagt, es geht mir mit der Luft extrem gut und ich kann viele Sachen machen, die ich sonst nicht machen könnte. Ja, Schwangerschaft ist ein anderes Thema, da sind wir nicht so glücklich wie die Ingrid. Prätransplant kann man das leichter machen oder ist es nicht so ein Problem. Brusttransplant sind wir eher restriktiv. Ergebnisse sind international nicht umwerfend, wir haben also eher die Bremse gedrückt und sagen, keine Schwangerschaften, wenn es geht. Urlaube können die Patienten machen. Ich sage, das sollte kein Tauchurlaub sein, es sollte auch keine irgendwelche Expedition in den Dschungel sein. Aber sie können, die meisten Sachen können sie besuchen. Sport können sie alles machen, außer tauchen. Ja, und dieser junge Mann ist der Herr Everlast, dessen Tochter auch CF hat und da gibt es also eine Menge Geld, hat er schon aufgetrieben für die CF Foundation und vielleicht können wir auch nach Wien einladen zu einem CF-Kongress, nicht? Gut, Dankeschön.